HR Info mit Jascha Habeck.
Guten Morgen zusammen. Der unter Terrorverdacht stehende Jabir al-Bakr ist tot. Er hat sich erhängt in seiner Zelle. Und zwei Tage nach alledem bleibt die Frage, wie konnte das passieren? Wie kann es sein, dass ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter als nicht akut selbstmordgefährdet eingestuft wird? Unter anderem darüber gesprochen habe ich mit Professor Dr. Rudolf Eck. Er ist Kriminalpsychologe in Wiesbaden. Herr Eck, ein Mann, von dem man annimmt, dass er einen Terroranschlag geplant hat, also bereit ist, sich mit viel Sprengstoff in die Luft zu jagen, von dem kann man doch annehmen, dass er tatsächlich auch selbstmordgefährdet ist, oder nicht?
Ja, natürlich. Als Grundannahme, als Grundwahrscheinlichkeit muss man das in solchen Fällen selbstverständlich immer annehmen. Aber ob diese Selbstmordgefährdung akut ist, aber jetzt nicht durch die Festnahme, dadurch, dass dieser Anschlag, wenn es denn so war, vereitelt wurde und er jetzt in Haft ist, ob sich da nicht seine Haltung geändert hat, ob er jetzt doch sich mehr nach Freiheit sehnt, das lässt sich auf den ersten Blick so ohne weiteres nicht erkennen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass so jemand als potenziell Suizid, also selbstmordgefährdet einzustufen wäre.
Und wie erkennt man als Psychologe nach erstem Kennenlernen, ob jemand akut oder generell selbstmordgefährdet ist?
Ich denke, das ist das Problem, das erste Kennenlernen. Wenn man jemanden schon länger kennt, wenn das jemand schon viele Jahre in Haft ist oder schon längere Zeit in Haft ist oder früher auch mal war, wenn es über den Unterlagen gibt, Krankenakten, frühere Berichte von Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken oder Behandlungen bei Ärzten und so weiter, dann lässt sich das natürlich enger eingrenzen als bei jemandem, der noch weitgehend unbekannt ist. Da muss man sich ja dann nach dem Augenschein, das, was man sieht, das, was er sagt und das, was man aus seiner beruflichen Erfahrung kennt über Personen, die erstmalig in Haft ist, was da zutrifft. Aber das ist natürlich relativ unsicher, relativ vage. Das heißt, jemand, der einem so völlig unbekannt ist, den kann man insbesondere dann, wenn er auch gar nicht besonders gesprächsbereit ist, der ist ja angeblich in Hungerstreik getreten, dann kann man da nicht viele Informationen gewinnen, die einem ein halbwegs sicheres Urteil abgeben können, ob der nun wirklich selbstmordgefährdet ist oder nicht.
Und da sprechen Sie etwas an, worauf ich gerne näher eingehen möchte. Die Rede war ja gestern auch von nur einer Psychologin, die al-Bakr betreut hat. Ist das üblich, dass da nicht mehrere zu Rate gezogen werden, besonders im Fall eines Terrorverdächtigen?
Also bei so einer Ersteinschätzung wäre es natürlich auch sinnvoll, so wie man das in Hessen zum Beispiel bei jeder ersten Lockerung eines zu einem mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilten passiert, dass da nicht nur einer, sondern zwei Personen sich die Mühe machen. Nur wäre es auch hier, denke ich, nicht falsch, zwei Personen zu Rate zu ziehen, aber dazu muss man natürlich das Personal haben. Und wenn ich es recht sehe, war das Ganze unter sehr hohem Zeitdruck ja auch geschehen. Also das ging ja knall auf Fall. Aber Sie haben völlig recht, ja, falsch wäre das nicht, wenn man da auch ein zweiter Teil hätte einholen können.
War das also fahrlässig, was da in Sachsen stattgefunden hat?
Darüber möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben, weil das müssen natürlich die Ermittlungen, in dem Fall wird man sicher ermitteln.
Dann machen wir es anders. Ergeben. Besteht da Ihrer Meinung nach Bedarf nachzubessern?
Es besteht auf jeden Fall ein großer Bedarf, das gründlich zu analysieren, denn dass das nicht nur peinlich, sondern höchst ärgerlich ist für die Justiz und letztlich auch für die Polizei, für die ganzen Ermittlungsbehörden, das ist ja offenkundig und da kann man nicht einfach so rasch zur Tagesordnung übergehen und zum Beispiel sagen, was zwar richtig ist, aber nicht wirklich weiterhilft, dass nach dem sächsischen Gesetz für den Vollzug der Untersuchungshaft, dass es da nicht möglich ist, nicht erlaubt ist, Hafträume per Video zu überwachen. Das allein ist zwar, stimmt zwar, aber die Frage, was kann man denn sonst tun, um so eine Gefahr abzuwenden, die ist damit ja noch nicht beantwortet.
Ich möchte nochmal auf die Kollegin in Sachsen eingehen, also Ihre Kollegin sozusagen, die Psychologin, die dort Dienst hat. Sie hat ja offenbar auch keine Erfahrungen gehabt mit dem Umgang mit Terroristen. Das wurde auf der Pressekonferenz gestern bestätigt. Ja. Aber allein als der Inhaftierte angefangen hat zu randalieren, auch das wurde bestätigt, hätten da nicht alle Alarmglocken anfangen müssen zu schrillen?
Das haben Sie wahrscheinlich auch, aber in welche Richtung diese Alarmglocken dann schrillen? Denn es ist ja so, bei einer Gefährdungsanalyse hat man nicht nur die Selbstgefährdung im Blick, sondern wahrscheinlich zuerst die Fremdgefährdung. Also inwieweit ist der bedrohlich für Bedienstete, für Mitgefangene? Muss man den isolieren? Muss man den vielleicht ständig bewachen, wenn er sich im Hause bewegt? Und zum Dritten besteht eine erhöhte Fluchtgefahr. Also ist die Gefahr, dass er sich durch irgendwelche Machenschaften versucht, aus der Haft zu befreien. Also diese drei Aspekte, Selbstgefährdung, Fremdgefährdung und Fluchtgefahr, müssen sozusagen gleichzeitig gemacht werden und das unter hohem Zeitdruck und dann vielleicht von einer Person, die mit solchen Gefangenen noch gar keinen oder nur sehr wenig Umgang hatte, ist eine sehr, sehr schwierige Sache, ja.
Ich würde dann nochmal nachfragen wollen, denn der normale Laienmenschenverstand, der sagt mir doch, es muss doch für einen Terroristen, auch einen mutmaßlichen Terroristen, eine ungeheure Schmach sein, einen Auftrag nicht zu Ende gebracht zu haben. Dann muss man bei einem Terrorverdächtigen doch davon ausgehen, dass er sich umbringen möchte.
Ja, das ist eine schwere Frage, denn wir haben in Deutschland, zum Glück muss man auf der einen Seite sagen, nicht so viel Erfahrung mit wirklich hochgewaltbereiten Terroristen im Strafvollzug. Und jetzt nach diesem einen Zwischenfall ist man wieder mal schlauer geworden im Nachhinein. Und je mehr wir über solche Fälle wissen, desto leichter ist es dann für uns, im konkreten Einzelfall damit umzugehen.
Wie kann ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter als nicht akut selbstmordgefährdet eingestuft werden und wie arbeiten Psychologen bei der Einschätzung von Kriminellen? Darüber gesprochen habe ich mit dem Kriminalpsychologen Rudolf Eck aus Wiesbaden. 8:11 Uhr.